Hinter den Kulissen. Gott wacht über seinem Volk, in Klammer Israel, aber nicht nur. Ist ein ganz aktuelles Thema, wenn man sich das tagtäglich die Nachrichten anschaut und sich die Frage stellt, was wird da noch draus werden, was wir da im Moment beobachten? Was wird werden, wenn der Gaza-Krieg mal vorbei ist? Wer wird sich darum kümmern, was dort passiert? Wer wird das regieren? Das ist eines der größten Probleme, das die derzeitige Regierung und auch die Weltgemeinschaft hat. Wer soll denn dieses Chaos dort nachher regieren? Die Israelis können es sich wohl kaum leisten, nachdem sie als Kriegsmacht in das Land gekommen sind. Man wird sie mit Sicherheit nicht akzeptieren als Regierungsmacht. Sie können höchstens die polizeiliche oder die militärische Oberherrschaft behalten, aber es muss doch eine zivile Verwaltung wieder dorthin, die das Ganze aufbaut. Wir in Deutschland haben das ja nach dem Krieg auch erlebt, im Grunde genommen. Da waren dann die Alliierten da, die haben über Jahre, Jahrzehnte sogar, im Grunde darauf geachtet, dass wieder eine halbwegs ordentliche Zivilregierung entstanden ist. Mittlerweile wünschte ich mir fast schon, die wären wieder da und würden unsere Regierung wieder mal an der Kandare nehmen. Aber naja, das nur nebenbei. Die Situation ist wirklich im Land, ich habe mit vielen gesprochen, auch da vor 5 Wochen, die sagen, wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll. Weder von der jüdischen Seite her noch von der palästinensischen Seite her, wie das funktionieren soll. Niemand will dieses Gebiet. Die Ägypter wollen es nicht, die Jordanier wollen es nicht. Und natürlich dem Mahmoud Abbas, Ramallah, will man es nicht geben, weil das natürlich nur dazu führt, dass das Ganze wieder ganz so wird, wie es war. Ob die Fatah, die Terrororganisation, die politische Organisation, die in die Richtung Terror geht, da jetzt die Finger drin hat, oder ob das die ägyptische Muslimbruderschaft ist, die hinter der Hamas steckt, oder eben der Iran hinter der Hisbollah. Es ist eine große Unsicherheit da, und wie das vorhin auch schon mal gesagt worden ist in dem Film, die Situation, wie sie jetzt ist, die wird von vielen in Israel immer noch angesehen als die schlimmste Situation seit der Staatsgründung. Wenn man so will, zumindest seit den großen Kriegen, dem Yom Kippur-Krieg, wo man aber immer im Grunde genommen nach wenigen Tagen wusste, wo es lang geht und wo es hinläuft. Das war ja relativ bald vorbei, immer. 6 Tage Krieg, 6 Tage und fertig war es. Und jetzt geht das seit Monaten und es geht nicht wirklich, es ist nicht wirklich ein Ziel in Sicht. Und vor allem der Druck aus dem Rest der Welt wird immer größer. Die Amerikaner, Biden setzt die Daumenschrauben an und sagt, wenn ihr jetzt nicht damit aufhört, dann gibt es keine Militärhilfe mehr. Und wenn keine Militärhilfe kommt aus USA, dann ist es schnell vorbei mit den Tausenden von Abwehrraketen, die der Iron Dome verschießt jeden Tag oder jede Woche. Die kommen alle aus den USA oder viel davon und das Geld dafür ebenfalls. Und jetzt wird hier Druck angesetzt. Und dann ist die Regierung in Israel derzeit genau vollkommen gespalten zwischen 2 verschiedenen Schwerpunkten, also die einen, die national-religiösen, die eher jetzt zuschlagen wollten und einfach den Gazastreifen kassieren und wieder neu besetzen mit Siedlern, und auf der anderen Seite die Sozialisten und die moderaten Leute, die dann sagen, das ist keine zukunftsfähige Sache, das können wir nicht so machen. Die kommen selber auf keinen gemeinsamen Weg. Das macht vielen große Sorgen vor Ort. Aber Gott wacht über seinem Volk. Es sah schon schlimmer aus im Laufe der Geschichte Israels. Es ist auch schon schlimmer gekommen, wenn ich nur dran denke, an die babylonische Gefangenschaft oder die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus und die Zerstreuung in aller Welt. Trotzdem, ich möchte an einer Geschichte entlang gehen im Alten Testament, die wir finden in 4. Mose 22 und 23. Ist einfach zu lange, um sie jetzt zu lesen. Dann werden wir nach dem Mittagessen erst zur Predigt kommen. Ich setze aber in einer Krishona-Gemeinde voraus, dass man bibelkundlich so fest ist und die Geschichte von Biliam kennt, zumindest grundsätzlich mal, was da passiert. Ich erzähle sie mittendrin immer mal ein bisschen weiter, Aber ich gehe da an dieser Geschichte entlang und setze sie in gewisser Weise auch in ihren Kontext, historischen Kontext. Eigentlich waren sie entfernte Verwandte, die sogenannten Moabiter und die Ammoniter mit den Israeliten. Dennoch kann in dieser Geschichte nicht gerade von einem freundlichen Empfang die Rede sein. Man muss allerdings hinzufügen, dass diese Verwandtschaft dieser drei Volksstämme schon von Anfang an ziemlich belastet war. In 1. Mose 19 erfahren wir, dass die beiden Töchter des alten Lot nach dem Untergang von Sodom und Gomorra von der Angst umgetrieben waren, aus Männermangel zur damals entehrenden Kinderlosigkeit verdammt zu werden. Als Ausweg wählten sie, und das wird uns in der Bibel ganz offen berichtet, den vorsätzlichen Inzest. Sie machen ihren Vater in zwei aufeinanderfolgenden Nächten betrunken und erfüllen sich so beide ihren Kinderwunsch. Der Sohn der älteren Tochter heißt Moab und wird zum Stammvater der Moabiter. Der Sohn der jüngeren trägt den Namen Ammon und wird zum Vater des gleichnamigen Stamms der Ammoniter. Und übrigens die heutige Hauptstadt von Jordanien, Amman, hat ihren Namen daher auch von den Ammonitern. Das ist wahrhaftig eine Familienhistorie, die man nicht so gerne ständig und lebendig vor Augen geführt bekommt. Aber genau das zeichnet sich jetzt ab, als die Israeliten mit Sack und Pack im Jordantal angelangt sind und sich gegenüber von Jericho gelagert haben. Der König des moabitischen Brudervolkes beäugt diese Entwicklung mit großem Argwohn. Die Moabiter, eben die Nachkommen Lots, waren nämlich nicht wie die Juden, die Nachkommen Abrahams, den Umweg über 400 Jahre ägyptische Sklaverei und Gefangenschaft geführt worden, sondern sie waren im Land Kanaan geblieben und hatten sich unweit der untergegangenen Städte Sodom und Gomorra angesiedelt. Sie sind zusammen mit den übrigen Kanaanitern zur Zeit der Landnahme die sogenannten Platzhirsche. Sie fühlen sich zumindest so und stellen sich diesen Eindringlingen aus der Wüste mit allen Mitteln entgegen. Aber dieser schier endlose Lindwurm der Israeliten kommt unaufhaltsam herangezogen und steht nun plötzlich ante portas. In einem Blitzkrieg war der gesamte südliche Teil Kanaans bereits überrollt und unter israelische Herrschaft geraten. Und dabei waren die Israeliten auch nicht gerade zimperlich vorgegangen. Vieles von dem, was das Volk damals auf Gottes klaren Befehl hin, muss man wohl sagen, tun musste, würde heute nach unseren humanistischen Kriterien und Maßstäben schlichtweg als Massaker bezeichnet werden müssen. Das sei aber nur mal nebenbei bemerkt. Vergessen wir an dieser Stelle aber bitte nicht Gott, der das den Israeliten anbefohlen hat, der das Leben schafft und erhält, der kann es auch jederzeit wieder wegnehmen. Aber nur er darf das. Und er ist niemandem dafür Rechenschaft schuldig. Unsere modernen, humanistischen geprägten Menschenbilder und Weltbilder sind dabei wenig entscheidend. Jedenfalls ist dem Volk Jahwes offenbar nicht beizukommen, nicht mit militärischen Mitteln auf jeden Fall. Und es ist zunächst auch nicht kompromissbereit. Da ist kein Arrangement zu machen nach dem Motto Leben und Leben lassen. Wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts. Lasst uns doch das Land aufteilen in zwei oder drei oder was auch immer vier Staaten. Die Nachkommen Abrahams erheben im Namen Gottes und damit zu Recht Anspruch auf das gesamte Land. Sie sollen es einnehmen, alle fremden nationalen und religiösen Einflüsse vertreiben oder vernichten und es soll ihr Land sein und bleiben für immer. Das gilt übrigens auch unverändert heute noch und schließt die Westbank genauso ein wie etwa die von Israel damals zuerst eroberte Stadt Jericho, die auch jetzt A-Zone ist und den Gazastreifen. Und so wie Israel damals das Land aus dem Einflussbereich der Götzen Baal und Astarte und dem Moloch-Kult entrissen hat, wird es das auch zu seiner Zeit im Hinblick auf den Götzen Allah tun. Eretz Israel ist und bleibt ungeteilt das göttlich versprochene Erbe für die Nachkommen Abrahams. Dafür lassen sich zahlreiche Belege im Alten Testament finden, ob sich das vom modernen Völkerrecht her belegen und einverstanden erklären lässt, ist nicht wichtig, denke ich. Jedenfalls löst dieser Siegeszug Israels zunächst Ärger, aber dann auch Panik aus bei den Einwohnern Kanaans und den unmittelbaren Nachbarvölkern. Vergeblich versuchen sie sich in die Schlacht gegen das Volk Gottes zu werfen, versuchen sich aus der Gefahrenzone zu entfernen oder wie die Gibeoniter, etwa die vortäuschen, von ganz weit her angereist zu sein, wird uns da auch erzählt in diesem Kontext, und einen Friedensvertrag mit Israel schließen. Zu spät fällt es nachher auf, dass dieser Vertrag in betrügerischer Absicht zustande kam und die Gibeoniter gerade mal um die Ecke wohnten. Sie standen eigentlich auch auf der Vertreibungsliste. Man ist unwillkürlich an manche Abmachungen und moderne Nahostverträge erinnert, von denen viele auch betrügerisch zustande kommen oder gekommen sind, weil sie letztlich von der Seite der Gegner Israels her nur als diplomatische Zwischenschritte verstanden worden sind und werden, um dem Volk Gottes im geeigneten Augenblick das Land wieder zu entreißen, so wie am 7. Oktober. Und wo immer diese Verträge gar mit der Landaufgabe, Teilgebieten des Landes einhergingen, etwa nach dem Land für Frieden-Prinzip, sind sie letztlich illegal und auf jeden Fall irrelevant, denn das Land Israel ist und bleibt nach biblischer Aussage vollständig und ungeteilt das Erbteil, das Gott seinem Volk zugedacht hat. Das wussten allerdings die Moabiter damals nicht. Aber sie merkten, es wurde brenzlig. Der Gott Israels, Jahwe, das war den Vertretern der damaligen Regionalgottheiten klar, der musste offenbar stärker sein als ihre eigenen Götter. Und so beschließt König Balak, dessen Name die vielsagende Bedeutung trägt, der Verheerende, das Volk der Juden hochoffiziell im Namen seines eigenen Gottes verfluchen zu lassen. Nach gut abergläubischer Manier bildet er sich nämlich ein, man brauche dazu nur das richtige Medium und genug Geld. Ein heiliger Mann, ein Schamane, ein Prophet oder Seher muss her, der mit dem richtigen Zugangscode den jeweils zuständigen Gott, hier eben Jahwe, anzapfen kann und durch den man dann gegen entsprechende Belohnung einen schweren Fluch über das Volk bringen könnte. So lief das zumindest in seinem eigenen Götterhimmel und auch sonst überall damals so. Im Übrigen wird augenscheinlich an der Stelle auch klar, wie groß die fatale Verquickung ist zwischen Religiosität mit Macht und mit Geld und deren wechselseitige Unterstützung. Die ist schon so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und dann kommt eben auch diese schillernde Hauptfigur ins Spiel, jener geheimnisvolle Seher Biliam, dessen Name nicht gerade schmeichelhaft vermutlich von einer arabischen Wortwurzel herkommt und Vielfraß oder der Unersättliche heißt. Wir haben keine Ahnung, woher dieser Mann kommt und wer genau er ist. Allerdings ist er offenbar den Moabitern als bedeutender Wahrsager und eine Kapazität für Segen und göttliche Verwünschungen bekannt. Ein mietbares Medium, um seine eigenen Interessen im Götterhimmel, im Geisterhimmel anzumelden. Und König Balak scheut weder Kosten noch Mühen, wird uns erzählt, um an dieses Spezialwerkzeug gegen Israel heranzukommen. Das war gar nicht so ohne, denn wir erfahren immerhin, dass Biliam ca. 600 Kilometer weiter nördlich wohnte an der heutigen syrisch-türkischen Grenze, was damals vermutlich eine Reisezeit von 3 Wochen mindestens per Esel für eine Strecke bedeutet hat. Jedenfalls schickt er Honoratioren los und die kommen auch an und packen die Geldscheine auf den Tisch vor den Seher Biliam, wird uns erzählt, der offenbar in der Regel auf diese Art und Weise schnell zu kriegen war. Aber diesmal hat er offenbar eine Blockade, eine innere Blockade. Er kann einfach nicht sofort zusagen, so sehr ihn das Geld wohl auch juckt, und er weiß sich deshalb nur zu helfen, indem er auf Zeit spielt. Lasst uns mal darüber schlafen, sagt er, und dann gehen sie alle erstmal ins Bett. Dass er den Gott Israels aber nicht fragen musste, ob er denn im Auftrag und für das Geld der Feinde Israels das Volk Gottes verfluchen dürfe, das, denke ich, liegt für den Biliam schon von Anfang an auf der Hand. Vielleicht deutet aber eben sein Name Vielfraß oder der Unersättliche darauf hin, und das würden auch einige Referenzen aus dem Neuen Testament bestätigen, dass er einfach korrupt war und finanziell nicht genug kriegen konnte. Im neutestamentlichen Judasbrief wird zum Beispiel vor Irrlehrern gewarnt, von denen gilt, ich zitiere, sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen für Geld und kommen um in dem Aufruhr Korachs. Auf jeden Fall in der kommenden Nacht spricht Gott nun tatsächlich zu dem heidnischen Seher und macht ihm unmissverständlich klar, ein für allemal eigentlich, dieses Volk Israel ist von mir gesegnet und niemand kann es verfluchen. Wer es trotzdem tut, auf den fällt sein eigener Fluch zurück. Die Geschichte hat das zur Genüge belegt. Gott sprach, so heißt es im Text wörtlich, zu Biliam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Und das macht offenbar zunächst auch ziemlich Eindruck auf ihn, denn er schickt Männer und Geld wieder heim. Das wiederum gefällt nach 3 Wochen vermutlich dem moabitischen König Balak überhaupt nicht. Aber er kennt, meint er zumindest, seinen Pappenheimer und vermutet wohl, dass Biliam sich einen besseren Preis heraushandeln möchte. Und so schickt er ihm eine zweite, aufgewertetere Delegation in gleicher Sache wieder hin. Wieder 3 Wochen auf dem Esel. Zunächst weist auch Biliam diese Gruppe zurück, denn die Worte Gottes klingen ihm noch im Ohr: Dieses Volk ist und bleibt gesegnet. Doch trotz der Klarheit dieser Aussage, der Offenbarung Gottes, erbittet er sich erneut Bedenkzeit. Wieder lässt er sie alle erstmal über Nacht bei ihm einkehren. Denn das, was ihm da geboten wird, finanziell gesehen, ist wohl das Geschäft seines Lebens. Sollte Gott denn wirklich gesagt haben, fragt die Schlange im Garten Eden, lasst uns doch nochmal drüber nachdenken und diskutieren. Vielleicht kommen wir ja dann, auch wenn wir es lang genug gemacht haben, zu einem anderen Ergebnis. Ich denke, wir kennen das. Je länger eine klare Aussage diskutiert wird, desto unklarer und verwirrender wird sie in der Regel. Es steckt wohl tatsächlich so etwas wie eine teuflische Versuchung aus dem Paradies in dieser Sache. Man wagt Gott nicht direkt zu widersprechen, aber hinterfragt ganz dezent und demütig, sollte Gott das wirklich so gemeint, gesagt haben. Und damit ist oft schon das Gift in die Blutbahn gelangt, in Anführungsstrichen. Ich denke, wir haben uns manchen Ärger dadurch schon selber eingehandelt, indem wir Gottes Wort wieder besseres Wissen gemeinsam oder einsam für uns selbst so lange zerredet und zersetziert haben, bis es uns mundgerecht erschien und wir es leichter schlucken konnten. Biliam damals geht schlafen mit dieser Frage, ob es nicht auch andersrum rauskommen könnte, und in stiller Hoffnung diesmal zu hören, was er hören will. Und tatsächlich macht Gott ihm scheinbar, ich unterstreiche das, scheinbar, ein Alternativangebot in der kommenden Nacht. An Biliam soll offenbar ein Exempel statuiert werden. Wer seine eigenen Wege gegen Gottes Willen durchsetzen will, mag wohl zunächst vorankommen. Am Ende allerdings werden sie notfalls gezwungenermaßen einmünden müssen in Gottes Wege. Denn Gott lässt sich nicht von uns ins Handwerk pfuschen. Wie edel oder schäbig die Motive für unseren Ungehorsam im Einzelfall auch sein mögen. Was unser Biliam hier nicht aufs Wort tun und glauben will, muss er halt auf die harte Tour lernen. Dann geh doch, sagt Gott, wenn du mein Wort nicht ernst nimmst. Aber was immer die Feinde meines Volkes von dir wollen, ich werde dafür sorgen, dass Israel nur das bekommt, was ich ihm zugedacht habe. Ich werde dich zu meinem Sprachrohr machen, und in dieser Funktion muss Biliam schon bald zu seiner eigenen Beschämung proklamieren: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, etwas reden und nicht halten? Also heute so und morgen so? Trotzdem macht Biliam sich auf den Weg. Er hätte es ja von Anfang an wissen können. Und diese 6 strapaziösen Wochen auf dem Esel hin und zurück hätte er sich getrost sparen können. Gott wird sein Volk nicht verfluchen lassen. Aber offenbar hat die Aussicht auf beträchtlichen Gewinn ihm die Sinne vernebelt und ihn blind gemacht für die klare Gottesoffenbarung. Sein Esel hat, wie sich bald schon herausstellen wird in der Geschichte, mehr Gotteserkenntnis als er selbst. Der Esel sieht mehr als der Seher. Peinlich. Und als die Eselin sich dann auch noch klar verständlich über seine Tierquälerei beschwert, da kommt er nochmal ins Wanken und ahnt, worauf er sich da eingelassen hat. Ich hab's ja nicht gewusst, sagt er, dass ich gegen deinen Willen unterwegs bin. Ich drehe auch gleich wieder um. Aber der Engel, den Gott geschickt hat, lässt ihn nicht mehr umkehren. Er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes hier reingeritten. Jetzt muss er die Suppe, um ein anderes Bild zu wählen, auch bis zum Ende auslöffeln. Denn Gott will ihm und vor allem den Feinden seines Volkes zeigen, wer wirklich im Regiment sitzt. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf, ihren weiteren Lauf, oder genauer gesagt 3 weitere Anläufe. Biliam erscheint bei Balak, und fühlt sich offenbar nicht wohl in seiner Haut. Und so verkündigt er gleich zu Anfang sozusagen einen Disclaimer: Ich muss das halten und reden, was mir der Jahwe Gott in den Mund legt. Ja, denkt Balak, der König, red nicht so viel, mach dich nicht so wichtig, fang endlich an. Und dann geht die Sache gründlich schief. Bileam gibt sich redlich Mühe. Nicht einen, sondern gleich 7 Altäre lässt er auf den Bergen dort oben bauen und 14 Tiere drauf opfern. Eine eindrückliche Inszenierung, ein Showdown menschlicher Religiosität. Wenn das nicht hilft, denkt er wohl, dann hilft gar nichts mehr. Und dann lässt er die ganze Prozedur auch noch 3-mal wiederholen. Balak kann es einfach nicht glauben, dass den Israeliten da unten nicht beizukommen sein soll. Und aller guten Dinge sind ja 3. Aber jedes Mal wird es schlimmer, was er sich da von Bileam anhören muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich beim 3. Segensspruch rot vor Zorn die Ohren zugehalten hat, als der Seher vom Geist Gottes beseelt eigentlich einen Fluch sprechen sollte und dann lautstark proklamiert über den unten im Tal lagernden Israeliten: Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Dein Eimer fließt von Wasser über, deine Saat hat Wasser die Fülle. Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Das war nun gar nicht das Bestellte. Jetzt hatte selbst Balak genug. Nachdem 42 Widder und Stiere auf 21 frisch gebauten Altären verblutet waren, dämmert auch ihm, dass er den ahnungslos im Jordantal lagernden Israeliten den denkbar größten Dienst erwiesen hat. Sein bösartiges Intrigenspiel, mit dem er das Volk Gottes vernichten wollte, hat im Gegenteil zu einer dreifachen, gesteigerten Segnung geführt. Und unverrichteter Dinge geht er seine Wege, nicht allerdings ohne zuvor den korrupten Seher aus dem Norden ohne Ehre und Belohnung davon zu jagen. Was fangen wir aber heute nun mit dieser Geschichte an? Vieles von dem, was sich hier ereignet, können wir schlecht oder gar nicht in unsere Standardvorstellung vom Handeln Gottes in dieser Welt einordnen. Da ist so vieles scheinbar eigenwillig und ohne klare Linie. Dieser Seher Bileam beispielsweise ist weder Fisch noch Fleisch. Er ist ein heidnischer Seher, kein Prophet Gottes. Und doch offenbart Gott sich ihm mehrfach und segnet durch ihn sein Volk. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch an die heidnischen Sterndeuter denken, denen Gott ganz unverhofft offenbart, dass dem jüdischen Volk ein neuer König geboren sei. Diese Männer hatten mit Sicherheit genauso wenig Ahnung, was denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, wie unser aramitischer Zauberlehrling hier, der im Übrigen sehr wohl ein überzeugter Feind des Volkes Israel war und blieb. Erst recht jetzt, nachdem ihm durch die Schuld dieses Volkes und seines Gottes die große Belohnung durch die Lappen gegangen war und er selber mit Schimpf und Schande heimgejagt worden ist. Offenbar hat er da aus Rachegelüsten auf dem Rückweg die Midianiter angetroffen und dazu angestiftet, Israel nun auf einer anderen Ebene anzugreifen. Die Midianiter waren ebenfalls ein Brudervolk Israels. Sie waren eng verbunden mit den Moabitern zu dieser Zeit. Ihr Stammvater war ebenfalls ein Sohn Abrahams, allerdings mit seiner zweiten Frau Ketura. Und auch die Midianiter beobachteten ihre angereisten Blutsverwandten aus dem ägyptischen Exil mit Neid und Zorn. Ihre Strategie ist subversiver, aber erfolgreich zunächst. Im 4. Mose 31 wird uns berichtet, dass die Frauen der Midianiter das Volk Israel ausdrücklich auf Bileams Rat hin verführt haben zu verbotenen Mischehen und vor allem zum Baalskult. Auf Befehl Gottes hin werden dann die Midianiter im Rahmen einer israelischen Militäraktion vernichtend geschlagen. Und dabei kommt auch unser Bileam nochmal ins Spiel, denn es heißt dort im biblischen Text: Und die Israeliten zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie Gott es Mose geboten hatte, und töteten alles, was männlich war. Auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Betrachtet man die dramatischen Ereignisse und das Intrigenspiel der Feinde Gottes damals und seines Volkes Allerdings mal aus der Perspektive der Israeliten in ihrer Zeltstadt, unten im fruchtbaren Jordantal, so ergibt sich ein fast lustiges, auf jeden Fall ein tröstliches Bild. Während die Gemeinde Gottes dort unten ahnungslos lagert und ihrem Tagewerk nachgeht, tobt draußen um sie herum, auf den Bergen herum, eine geistliche Schlacht. Da wird intrigiert und korrumpiert mit allen Mitteln. Mit größter Anstrengung versucht der Feind Gottes, einen Keil zwischen ihn und seine Leute zu treiben. Und was geschieht? Ich muss an dieser Stelle an ein wunderbares Bild, was Luther einmal in einer Predigt verwendet hat, denken. Er erzählt dabei, Gott spielt immer die Orgel in dieser Welt. Und der Teufel, der darf jedenfalls immer nur lediglich den Blasebalg treten und Luft erzeugen. Und je mehr er versucht, mit größtem Aufwand und Schnauben und wildem Treten die Orgel zu zerstören, die Gemeinde Gottes zu vernichten also, desto mehr Luft produziert er und umso lauter spielt dann Gott auf allen Manualen, allein Gott in der Höser ihr. So muss es rauskommen am Ende. Die Biliam-Geschichte ist für mich da ein geradezu Paradebeispiel. Und die Geschichte des ahnungslosen Volkes Gottes oder Israel damals ist öfter, als wir denken, auch unsere Geschichte als Gemeinde und als einzelne Gläubige. Um uns herum tobt nämlich auch ständig eine geistliche Schlacht, von der wir nur hin und wieder etwas mitkriegen. Oft siegen wir, ohne gekämpft zu haben. Oft werden wir gesegnet, ohne zu wissen, warum. Ich denke, das ist genau das, was David meint, wenn er sagt im 23. Psalm, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist eigentlich echte Geborgenheit für Israel, für uns zu wissen, Gott sorgt dafür, dass bei mir, bei uns nur ankommt, was mir zugedacht ist. Egal, was der Böse und seine irdischen Handlanger sich vorgenommen haben, wir sind in der Hand dessen, der gesagt hat, durch Biliam damals übrigens, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt und nicht ein Menschenkind, das ihn etwas gereut. Er tut, was er sagt. Und gesagt hat er unter anderem durch Jesus selbst, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass wir das auch mit unserer beschränkten Sicht, die wir oftmals haben, wissen und glauben dürfen. Du sitzt im Regiment, auch wenn wir dich nicht sehen. Und du hast die Dinge, die Fäden in der Hand für unser persönliches Leben, für unsere Gemeinden, für dein Volk Israel, auch in Zeiten wie diesen, die so unübersichtlich und chaotisch sind. Du weißt, was gut ist. Du hast deine Ziele und wir wollen uns ganz neu in Geborgenheit bei dir einklinken und dich darum bitten, dass du auch uns die Hoffnung immer wieder gibst, erhältst, dieses Wissen darum, in guten Händen zu sein. So geh du auch mit uns jetzt durch diesen weiteren Tag und in die neue Woche. Danke dafür. Amen.